Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Ja. Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Wir möchten Sie bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Nee, ich entschuldige hier gar nicht. Ich sitze hier und stehe hier und friere meinen Arsch ab und die Bahn kommt nur zu spät und überhaupt. Nein, ich entschuldige das nicht. Das sagen Sie jedes Mal. Und entschuldigen Sie bitte für Unannehmlichkeiten. Nein.
Nee. Habt ihr schon mal den kleinen Teddy so aufgebracht gesehen?
Selten, ne? Selten. Und das zum Frühstück.
Mhm. Und das zum Frühstück.
Ja.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Ja, meine Güte.
Ja, wir haben diesen kleinen, wie soll ich mal sagen, dieses kleine aufgeregte Männchen jetzt hier.
Kleines aufgeregtes Männchen. Oh Leute, ich war letztens beim Kardiologen, nochmal so durchchecken, macht man ja. Zum ersten Mal seit meiner Schulzeit haben die mich vermessen, also so meine Höhe. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin wesentlich größer. Und auf einmal, nee, bin ich um 4 Zentimeter geschrumpft oder so.
Ja,
nein,
dann hat der,
auch
hat
das
der Arzt
entschuldige
noch zu,
ich nicht.
Nein,
tue ich
und
nicht.
Dann hat er auch noch zu ihm gesagt, er schrumpft.
Ja, und dann hat er noch meinen Bauchumfang messen wollen. Finger weg. Paragraph 218, mein Bauch gehört mir. Ich war vielleicht wirklich, Leute.
Ja.
Und da hat er sich auch entschuldigt. Nein.
Ihr merkt, ne, was los ist.
Und ihr merkt unser Thema von heute.
Der ist eigentlich immer so ein Netter.
Ja.
Chili ist
es
eigentlich
denn,
so ein Netter.
Es sei denn.
Ja, und jetzt auf einmal.
Nee, nicht auf einmal.
Ja, ich weiß, was dich nervt. Es wird so oft vorausgesetzt, dass du irgendein Verhalten oder irgendetwas von vornherein schon mal entschuldigst.
Ja.
Also das ist so, wie soll man das sagen, das wird so gleich mit reingearbeitet.
Jo.
Aber ist das jetzt, und das wird so zur Selbstverständlichkeit, ich glaube, das nervt dich, ne?
Und das ist so mechanisch, also ja. Es ist ja nicht, natürlich kannst du nicht verlangen, dass irgendwie ein Schaffner zu ihm persönlich geht und dir die Hand gibt und ein Stückchen Schokolade in die Hand drückt oder einen heißen Kakao, nein. Aber es ist so, also Entschuldigung jetzt und da kommen wir zum Thema. Muss immer persönlich sein, am besten Auge in Auge. Es muss die Entscheidung, die muss als derjenige, bei dem sich entschuldigt wird, die muss klar sein, der oder die meint es wirklich ernst. Und das ist nicht nur irgendwie so eine Floskel. Und die Deutsche Bahn, also hat nun jeder, der kommt, ihr Lieben, ihr fahrt auch viel mit der Bahn, das weiß ich. Und jeder hat es jetzt in letzter Zeit zum Erbrechen erlebt. Und das um diese Witterung. Nur ich muss noch mal ein bisschen abkotzen. wir sind ja hier mal mit oben in Schleswig und ich pendel dann zwischen Schleswig und Hamburg auch gerne mal hin und her. Und es gibt ein Örtchen hier, das heißt Neumünster. Und Neumünster ist so die Achillesferse bei der Bahnfahrt Richtung Hamburg. Und letztens auf der Hinfahrt 1000 Sachen wieder passiert, Oberleitung eingefroren. Ich kam im Neumünster natürlich so spät an, dass der Anschlusszug nicht erreicht wurde. Okay, dann stehe ich da, also der nächste Zug in 3/4 Stunde und Neumünster hat wirklich nichts zum Unterstellen, so wirklich. Steht dann also da. Und dann hieß es dann, ja, denn jetzt kommt es ja gleich, ja, Achtung, Bahnsteigwechsel von Bahnsteig 3 ist jetzt, also der Zug nach Hamburg fährt Bahnsteig 5. Gut, denke ich, die Bahn meint es gut mit mir, ein bisschen Bewegung tut gut, macht auch warm und das war saukalt. So, ich Bahnsteig 5, okay.
Das heißt da immer Treppe, ne?
Ja, immer rauf und runter, hin und her. Also danke für all die Menschen, die nicht so können, behindert sind, Kinderwagen haben, so ganz schwierig. Ich stehe am Bahnsteig 5, dann hieß es, und zwar relativ vor Abfahrt, wir gehen wieder zurück auf Bahngleis 2. So, hobbidi, die ganze Mannschaft wieder zurück. Und jetzt kommt der Hammer. Da sahen aufmerksame Menschen und auch ich, wie auf den gegenüberliegenden Bahn, also nicht, wo man einfach nur so rübergesungen, wo man wieder drauf hat, wo da der Zug deutlich sichtbar, der Zug nach Hamburg einfuhr. Aber oben auf dem Schildchen, auf dem Bahnsteig steht immer noch, nee, hier fährt der Zug nach Hamburg. Ja, warten nu. Und weißt du, die melden jeden Scheiß, aber da hat sich keine Ansage gerührt. Und bis dann, also viele Leute und auch ich uns entschlossen haben, kommen wir rennen dann doch lieber hin. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil sonst hätte ich nochmal wieder eine Stunde in der Kälte. So,
das heißt, sämtliche Leute, die jetzt nicht flink zu Fuß waren, sind gestrandet,
erfroren, weiß ich nicht. So, und da hilft nicht so eine Entschuldigung. Und das war so süß, dann war ich nachher Hamburg Hauptbahnhof und auch wieder alles zu spät. Und dann kam wieder dieses, und wir entschuldigen die Unannehmlichkeit. Und da war eine ältere Frau, die so geil gesagt hat, nein, das entschuldige ich nicht. So, und dann hat sie gesagt, und für den Scheiß wollt ihr auch noch mehr Geld haben? Nein, keine Chance. So ist das.
Und das aber war auch eine gute Reaktion. Ne? Nein.
Nee, und zwar so richtig laut. So richtig so wahr. Nee.
Und das Witzige ist ja an der Sache, das heißt, das Traurige an der Sache ist, man möchte ja eigentlich überhaupt nicht einfallen in diesen Kanon von Menschen, die über die Deutsche Bahn meckern, weil ich bin eigentlich ein Verfechter des Bahnfahrens.
Ja.
Allein aus umwelttechnischen Gründen. Ich habe nie einen Führerschein gemacht. Ich war immer jemand, der der Bahn gegenüber sehr freundlich gestimmt war und alle Reisen und alles Mögliche mit Bahnen und so weiter erledigt habe. Mhm. Aber ich bin eigentlich, wenn ich das höre, ich kann ja im Moment nicht Bahn fahren, und das würde ich auch nicht schaffen.
Nein.
Also selbst wenn ich prima zum Bahnhof komme und komme auch in den Zug rein, aber dann ist ja Schluss. Was mache ich denn in Neumünster?
Ja.
Schon mit der Treppe wäre erledigt, das Thema. Ja.
Das ist
und das geht allen anderen, die jetzt nicht so gut zu Fuß sind, genauso. Und
so
dann in einen Proppen voll, das ist ja so voll.
Ja.
Und Tilly hat sich neulich Corona in der Bahn geholt. Also was nicht ausbleibt, das kann man der Bahn nicht vorwerfen. Aber bei den Massen und Mengen, die da im Moment unterwegs sind, ist es völlig klar, dass der ein oder andere da irgendwas transportiert. Und dass es Masken gibt, haben ja alle kollektiv nach der letzten Corona-Attacke verdrängt.
Ja, da kommt
und dass
sie
man,
schon
wenn man
komisch
rotzt und röchelt, vielleicht mal so ein Ding wieder aufsetzt, kommt ja auch nicht so ganz an.
Annika und ich waren ja in Japan, Annika mehrmals, ich einmal, und da war das lange vor Corona, war das natürlich.
Ach, Jahrzehnte davor.
Und das war, in Japan ist es so üblich, dass du, wenn du erkältet bist, oder auch als Taxifahrer zum Beispiel, dass du als Courtesy, also als Höflichkeit gegenüber deinem Kunden oder Mitfahrenden, eine Maske trägst. Das war für uns ganz ungewöhnlich, aber das ist so.
Ja.
Ne, Taxifahrer haben auch weiße Handschuhe an, also ist alles versucht schon sehr clean und hygienisch zu sein. Ne?
Und auch ältere Leute, die jetzt zum Beispiel kein so gutes Immunsystem haben, haben eine Maske auf.
Mhm.
Leute, die erkältet sind.
Mhm.
Also es ist ganz, und das ist im Straßenbild vollkommen selbstverständlich.
Ja.
Das fällt überhaupt nicht auf. Und hier wird man doof angeguckt. Ne?
Ja, jetzt mittlerweile wieder so, wenn du eine Maske trägst, dann fällst du hier auf.
Ja. Eine Freundin von uns, die ist Physiotherapeutin und besucht sehr viele Altenheime auch. Die trägt immer eine Maske, wenn sie beruflich unterwegs ist. Alleine schon, weil sie nicht derjenige sein möchte, der die Keime oder die Viren oder was auch gerade unterwegs ist, von A nach B transportiert.
Ja, so.
Und womöglich daran schuld ist, dass jemand sich ansteckt. Was ich eine ganz tolle Eigenschaft finde.
Ja.
Und da ist sie ganz, ganz rigoros, aber sie ist wirklich die Einzige auf weiter Flur. Und sie sagt, selbst in den Heimen, wo Corona ausgebrochen ist, laufen die Pfleger und alle ohne rum.
Ja. Und es gibt noch Leute, ich bin Zeuge. Das ist so. Nebenbei, jetzt springen wir mal. Erstmal herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche, auch was Annika angeht. Ne? Es kann sein, dass ihr zwischendurch nochmal eine Kostprobe von ihrem Husten hört.
Ja, mich nennt man im Moment eher Bello.
Ja, und die Husti-Nattenbären. Aber trotzdem, aber uns geht es jetzt mittlerweile so gut, dass wir sagen, also komm, also erstmal vermissen wir euch und zweitens hatten wir auch mal wieder Lust, einen Podcast zu machen. Und das Thema Entschuldigen, jetzt kommen wir wieder dazu, das wollten wir schon lange machen.
Ja, weil das doch wichtig ist. Und ich erlebe so oft, dass irgendwie das so, wie nennt man das heute neumodisch, oldschool ist, ne? Also lieber von vornherein die Verantwortung ablegen, lehnen. Und damit man sich gar nicht erst entschuldigen muss. Aber warum, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich Mist gebaut habe, kann ich mich doch entschuldigen. Wenn ich irgendwas gesagt habe, was jemanden verletzt, Und der sagt mir, du, das war jetzt aber wirklich der Griff ins Klo. Kann ich doch hinterher sagen, das tut mir schrecklich leid. Das ist mir in der Tragweite gar nicht aufgegangen. Du, so. Echt.
Aber das wäre ja schon die fortgeschrittene Form des Entschuldigens. Also das, es ist ja wirklich auffällig, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich zu entschuldigen.
Ja. Warum ist das so schwer?
Ja, und das sollten wir jetzt mal klären. Also, es gibt Kollegen von mir, Psychologen, die sagen, ah ja, das hat viel damit zu tun mit den ganz alten Zeiten, wo in dem Moment, wo wir ein Fehlverhalten zugeben, wir womöglich Gefahr laufen, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Nach dem Motto, mit so einem oder mit so einer, die so viel Mist gemacht hat, wollen wir nichts zu tun haben. Und diese Angst, so sagen die Kollegen, diese Angst steckt irgendwo unbewusst noch in uns drin, dass wenn wir zugeben, dass wir was geklaut haben, irgendwie dies und das und jenes gemacht, jemand anderen schlecht behandelt haben, dass sich der dann sozusagen in dessen Hand, ob er die Entschuldigung annimmt oder nicht. Und wenn er sie nicht annimmt, habe ich ein Problem. Das ist die eine Seite. Die zweite Erklärung ist, es gehört auch dazu, dass ich von mir selbst ein Bild habe, als ich bin nicht unfehlbar. Und ich bin Mensch und Menschsein heißt Fehler machen. Und ich stehe dann in dem Sinne auch zu meinen Fehlern. Wenn ich aber von mir selbst so ein Bild habe von ich bin der Tollste, die Tollste, ich bin boah, Superwoman, Superman, dann würde ja eine Entschuldigung an diesen Selbstbild ja kratzen. Mhm. Und da kommt etwas, liebe Kollegen, kognitive Dissonanz ist ein Begriff in der Psychologie, wenn praktisch dein Selbstbild nicht mit dieser Entschuldigung übereinstimmt, dann entsteht so ein komisches Spannungsgefühl. Ich bin doch der Tollste, warum soll ich mich entschuldigen?
Ja, aber die Realität ist ja genau andersrum. Na? Wenn du ein gewisses Selbstbewusstsein hast, stört dich eine Entschuldigung überhaupt nicht.
So ist es.
Aber wenn du innen drin ein kleiner Feigling bist und versuchst nach außen so eine großartige Fassade von so einem Manager oder ich habe keine Ahnung, von so einem Typen oder von so jemanden darzustellen, der so überhaupt keine Fehler macht und immer Bescheid weiß, der darf sich nicht entschuldigen aus seiner Warte, weil damit würde er ja Schwäche eingestehen, zu begreifen, dass die Schwäche darin liegt, keine Fehler zuzugeben.
Exakt das.
Das ist die Schwäche.
Genau.
Denn jemand, der Stärke hat, hat überhaupt kein Problem damit zu sagen, dumm gelaufen, habe ich richtig Mist gebaut. Aber
da haben wir ein Thema, damit beschäftige ich mich jetzt im Moment ganz doll, da werden wir auch noch mal was zu sagen, zur sogenannten psychologischen Sicherheit. Das ist ein Begriff, den jetzt so viele aus Unternehmen, viele Psychologen, die in Unternehmen arbeiten, wie ich ja auch, jetzt im Moment so ganz vorne weg haben. Das heißt, in einem Unternehmen, wenn du dich so sicher fühlst, dass du auch Fehler zugeben kannst, ohne dass du Gefahr oder Angst hast, gekündigt zu werden oder von deinen Kollegen gemobbt zu werden, dann geht es dir selbst besser, aber auch deinem Unternehmen besser, weil es kann ja durch dieses Zugeben von Fehlern sich erstens weiterentwickeln, es kann rechtzeitig Fehler versuchen zu korrigieren, es ist wirtschaftlich dann nicht mehr so ein Drama, als wenn du hoffst, hoffentlich sieht es keiner und hoffentlich merkt es keiner.
Vielleicht liegt es daran, dass vielleicht verschiedene Kulturen auch verschiedene Fehlerkulturen haben. Hm. Also bei uns ist das ja immer so, ein Fehler ist ja immer ein Manko. Ja. Ein Fehler wird immer gleich jemandem angelastet. Ja. Bei uns darf keiner probieren. Es muss immer gleich perfekt sein. Hm. Und so ein gewisses Hin und Her und Ringen um eine richtige Entscheidung wird ja immer gleich als Schwäche und als nicht gut sieht man an der Politik. Mhm. Also, wenn da wird immer gefordert, dass jemand den starken Mann markiert und immer vorne wegstürmt und dass es immer denjenigen gibt, der genau klare Regeln hat und so. Mhm. Ist aber nicht so einfach in der heutigen Zeit. So einfach ist es nicht, eine Regel zu oder irgendeinen Weg zu finden. Mhm. Das ist manchmal zu viel des Hin und Her und Diskutierens. Es steht außer Frage, aber ich denke, jeder Mensch muss einen Weg suchen. Der ist doch nicht gleich da.
Ja.
Also jeder von uns macht mal einen Fehler. Jeder von uns entscheidet sich in die falsche Richtung. Aber das ist ja prinzipiell erstmal nicht so schlimm, weil man ja aus seinen Fehlern lernt.
Das ist die Voraussetzung für Entwicklung. Jedes Kind kann sich nur entwickeln, wenn es Fehler macht und daraus lernen. Ja. Schule muss eigentlich ein Ort sein, und das wäre jetzt, aber das ist wirklich ein Thema, da machen wir nochmal eine ganze Sendung draus. Nur mal so ganz kurz. Eine Schule muss ein Ort sein, wo Fehler erlaubt sind und nicht geahndet werden, weil aus den Fehlern kannst du dann wieder lernen und dich weiterentwickeln. Du machst Gruppenunterricht und da gibt es vielleicht jemanden, der fitter ist in Mathe oder die Aufgabe besser lösen kann, der hilft dir dann dabei. Du hilfst ihm dann bei jemand anderen. Das ist so eine Kultur, wenn du das überlegst, wenn das schon in der Schule propagiert wird, und das wird dann übertragen nachher auf deine berufliche Arbeit, das wäre zauberhaft. Und darüber denke ich noch ganz viel drüber nach, und da steigen wir noch mal drüber.
Ja, aber in der Realität sieht es ja eben genau ganz anders aus. Das bei ist dir, das es wird bei uns ein Fehler, wird auch gleich rot angestrichen. Mhm. Das ist etwas, was man nicht wieder macht. Es geht darum, überall Fehler auszumerzen. Ja. Als ob Fehler prinzipiell das Schlimmste sind, was dir unterlaufen kann. Mhm. Gleichzeitig müssen wir uns aber alle sagen, es ist zutiefst menschlich, Fehler zu machen.
Ja.
Kommen wir wieder zu der alten Geschichte von Isaac Newton zurück. War es Isaac Newton oder von irgendwem? Hast du mir doch eine neue Geschichte?
Ich gehe das auch mal durcheinander.
Ja, genau. Wer war es jedenfalls?
Der die Glühbirne entwickelt hat und der dann gefragt wurde, sagen Sie, der hat unglaublich lange drum gebastelt gemacht. Und da wurde er dann gefragt, sagen Sie, war das nicht frustrierend, irgendwie 700.000, 800.000 Versuche zu machen, und das ging immer daneben. Und da soll er gesagt haben, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe 900 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert. Ja. Das war doch Erkenntnis, das war doch Wissenszuwachs.
Richtig, das denke ich ja auch immer.
Dann, und dadurch konnte ich eigentlich erst die Lösung finden.
Das kennt eigentlich jeder, der in der Küche mal gestanden hat und so vor sich hin kocht oder backt. Garantiert ist euch schon mal was verbrutzelt, verbrannt, und es hat euch gesagt, den Herd muss ich erst mal kennenlernen, weil dieser Herd ist anders als der Herd bei meiner Mutter oder bei Freunden oder was weiß ich, oder in einer alten Wohnung oder so. Garantiert ist euch mal irgendwas abgesoffen oder zu salzig oder ist irgendwie, der hat überhaupt nicht funktioniert, oder der Kuchen ist eine klebrige Menge, und ihr habt gelernt, das Mehl erst hinterher, nachdem ich alles andere zusammengeschleudert habe, ist hinterher unterheben. Dann wird es fluffig. Solche Geschichten, das sind so kleine Handgriffe, die fürs Werken, für die Politik, für Handwerkern, für Kochen, Backen, Autofahren, für alles im Leben gelten, gilt diese Erfahrung, die wir machen, die sich auch auf Fehlern gründet. Damit lernen wir, aber es festigt auch die neue Erkenntnis, weil wir schwimmen ja nicht mehr. Wir wissen ja, was geht daneben, wenn ich es so und so mache. Das und das ist der richtige Weg.
Genau.
Und wir können uns das optisch auch gleich vorstellen. Wir haben es ja auf verschiedenen Wegen kennengelernt. Wir haben es gerochen, wir haben es gesehen, wir haben es angefasst. Das heißt, diese Fehler bewirken ein unglaubliches Lernen. Das ist noch was ganz anderes, wenn dir jemand sagt, nee, mach das mal. Okay, kann man als Ratschlag nehmen, aber so richtig drin im Kopf ist es dann nicht.
Wollte ich gerade sagen, das verankert ja auch. Ne?
Ja, und jeder, das nennt man ankern.
So.
Und das ist das richtige Lernen,
finde ich. Jeder Lehrer und jede Mutti, jeder Papi sollte sich überlegen, dass in dem Moment, wo er sagt, ich mach mal eben schnell deine Schuhe zu, deine Hose zu. Natürlich im Alltag muss es manchmal so sein, weiß ich auch. Aber generell nimmst du damit dem Kind die Möglichkeit zu lernen. Also alles, was du abnimmst.
Genau.
Es sei denn, das ist ihm wirklich total überfordert.
Ja, aber dann kann man das auch spielerisch machen und die Finger mitnehmen und so. Ja,
aber das heißt eben
oder
auch Zeit.
Oder diesen Weg, und du machst links und rechts und durch die Mitte. Ja. Kannst du einen Spruch aufsagen oder ein Häschen oder keine Ahnung was. Das bedeutet ja, wenn das Kind jetzt 15 Mal die Schuhe falsch zugebunden hat, du musst natürlich aufpassen, dass es keine Frustration kriegt oder das Ding in die Ecke wirft. Aber es macht es später automatisch richtig.
Ja.
Und das sind auch die Dinge, die wir Automatismen in unserem Leben nennen. Wenn du wenn du irgendwas machst in der Wohnung oder du fährst Auto oder du gehst morgens los, du erinnerst dich doch nicht mehr, dass du im Fahrstuhl Erdgeschoss gedrückt hast, weil du tust das automatisch. Das hast du als Kind gelernt, dass du Knöpfe drückst und irgendwas passiert, du hast es dir eingeprägt, hast du gelernt, hast auch mal irgendwann falsch gedrückt, das ist so drin. Und schon geht es. Das ist genauso, du kannst hinterher vielleicht sagen, auf der Straße war es glatt, aber dass du jetzt in Minute 24 den Rückwärtsgang oder ich habe keine Ahnung, was du da tust, eingelegt hast, daran kannst du dich nicht erinnern. Das bedeutet, wir haben einen ganzen Kanon oder Katalog von automatischen Handlungen, die auf diesem Erfahrungslernen basieren.
Ja, genau.
Und die brauchen wir dringend.
Unser Gehirn ist generell sehr energiesparend und eigentlich auch eher faul. Und alle Automatismen sind herzlich willkommen. Ich denke mal drüber nach, beim Autofahren sowieso nicht, halt im Minimum die Vorfahrt oder beim Zähneputzen denke ich auch mal drüber, nicht mehr drüber nach, wie ich mache, das erleichtern. Aber Mäuschen, wir reden jetzt über Fehler und nicht mehr über Entschuldigen.
Ja, aber die sind die Ursache fürs Entschuldigen.
Okay, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Du machst Fehler, du musst ja für jede Entschuldigung überlegen, wo kommt dieser Fehler eigentlich her?
So, jetzt haben wir den Bogen. Danke.
Und wenn du jetzt irgendetwas kritisierst oder als Fehler betrachtest, musst du natürlich eigentlich erstmal in die Schuhe des anderen schlüpfen, um zu sehen, ist das vielleicht eine automatisierte Geschichte? Macht er das einen immer so? Geht dir das nur auf den Zwirn? Oder warum tut er das jetzt eigentlich? Hat er irgendwas falsch verstanden? Hat er sich nicht drum gekümmert? Ist es aus lauter... Warum ist das eigentlich so? Wenn du eine Entschuldigung erwartest und sie kommt vielleicht nicht, musst du ja irgendwann früher oder später denjenigen darauf ansprechen.
So ist es.
Und sagen, das und das hat mir nicht gefallen. Ich habe eigentlich eine Entschuldigung erwartet.
Ja.
Und du weißt, wie viele Leute, die jetzt zum Beispiel Opfer von irgendwelchen Gemeinheiten bis hin zu Verbrechen gewesen sind, das Wichtigste für die ist wirklich, diese Antwort darauf, warum hat derjenige das gemacht? Und eine Entschuldigung. Er hat sich nicht mal entschuldigt. Ich habe nie etwas von dem gehört. Er hätte mir doch mal einen Brief schreiben können. Er hätte doch. Ne? Und wenn du dir überlegst, es gibt ja so, so Versuche, Opfer-Täter zusammenzubringen, zum Beispiel, um solche Auseinandersetzungen führen zu können.
Das ist wichtig.
Dass das für manche extrem wichtig ist.
Ich habe in meinem Leben schon, Gott sei Dank nur selten, aber schon ein paar Mal mit Menschen zu tun gehabt, die einen Menschen verloren haben durch Mord. Und die auch beim Prozess dabei waren und den Mörder auch erlebt haben. Es gab einige, die sagen, hoffentlich wird er ein Leben lang weggeschickt.
Ja, natürlich.
Die würden ihr am liebsten Todesstrafe und sowas. In der Hoffnung dann, damit sei dann auch ihr Leiden dann vorbei oder abgekürzt, wie auch immer. Und dann weiß ich noch, bei einem Fall, ja, da wurde sehr lange weggesperrt, aber die Erleichterung, die er wünschte, kam nicht.
Nein, und die kommt auch nicht. Nee. Die kommt auch nicht bei Todesstrafe oder irgendwas. Nein. Das ist ja das Schlimme.
Aber dieser Wunsch, den anderen zu sehen, den anderen zu erleben und dann auch mit ihm zu reden, auch mit Balsam, mit meinem Balsam, meinetwegen. Der Wunsch ist schon da. Man möchte einfach wissen, eben dieses, warum hast du das gemacht? Und das ist eine Sache. Also du kannst ja auch als derjenige, der Mist gebaut hat und du weißt, dass du jemanden verletzt hast und du hast nicht den Mut, darüber zu reden. Du hast nicht den Mut, zu klingeln oder anzurufen oder wie auch immer, sich zu entschuldigen. Also das kann dir schon dein Leben ziemlich schwer machen. Das kann immer wieder hochkommen. Jedes Mal, wenn du dann überlegst, hoffentlich treffe ich den oder die jetzt nicht, weil das wäre ja peinlich. Also deine Fantasie geht dann auch durch. Und das wissen wir auch, das kann auch körperlich richtig belastend werden, ne?
Natürlich.
Das ist Dauerstress eigentlich, den du hast. Deswegen entschuldigen, ist auch für diejenigen, die es gebaut hat, eine wichtige Form der Psychohygiene. Es wird dem besser gehen, dem anderen natürlich auch. Aber da gibt es bestimmte Sachen, die man beachten muss.
Beim Entschuldigen ist es ja auch immer die Hoffnung, dass der andere mir verzeiht. Ja. Aber die sollte man, glaube ich, von Anfang an nicht als wie soll ich sagen, natürlich ist es schön, wenn das passiert, aber es darf nicht das Ziel sein.
Nee.
Also ich entschuldige mich, damit der mir verzeiht. Also in erster Linie muss ich mich entschuldigen, weil ich Mist gebaut habe.
Genau so.
Und weil ich nicht möchte, dass der andere darunter leidet und weiß, dass es mir leid tut, dass es vielleicht auch gar nicht mit der Absicht passiert ist oder sowas. Das Verzeihen, das ist dem anderen überlassen. Mhm. Das ist eine freie Wahl. Weil ich jetzt Angst davor habe, dass er mir vielleicht nicht verzeiht, dann die Entschuldigung wegzulassen, ist ausgesprochen feige irgendwo, ne?
Also, ja. Also es geht ja, ich übergebe ja praktisch mich seinen Händen, ne? Indem ich um Entschuldigung bitte. Und damit ist das Machtverhältnis letztendlich auch wieder hergestellt. Das heißt, ich habe meine Macht missbraucht, um den anderen weh zu tun, zu verletzen. Und jetzt gebe ich ihm praktisch die Macht zurück, zu entscheiden, verzeihst du mir, entschuldigst du mich oder machst du es nicht? Ja. Also und genau das ist, da geht es um Vertrauensherstellung, da geht es um Erklärung ganz viel. Und da würde ich auch wieder, wir haben ja schon öfter mal über das sogenannte Bankmodell geredet bei Streitigkeiten, also dass man Verhalten, was ein Störer beschreibt, die Auswirkungen, die das Verhalten hat, auf einen dann auch nochmal erzählt und dann Veränderungen zu wünschen nennt. Und wenn der andere sich anders verhalten würde, was das für Konsequenzen hat. BANK ist dann das Bankmodell. Und ich würde es übertragen auch auf das Entschuldigen. Das heißt, wenn ich mich entschuldigen möchte, dann würde ich als erstes sagen, du, ich habe dieses und jenes gemacht. Das ist mir aufgefallen, das ist mir jetzt klar geworden. Und mein Verhalten, was ich so gemacht habe, hat sich auf dich so und so ausgewirkt. Auch das ist mir jetzt erst richtig klar geworden. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich möchte auch in Zukunft mein Verhalten wirklich verändern. Ich möchte dir nicht mehr wehtun. Und als Konsequenz hoffe ich, dass du die Entschuldigung annimmst und dass wir trotz diesem, was ich gemacht habe, trotzdem gut miteinander weiter umgehen können. Versteht ihr? Also als erstes geht es wieder darum, ich bin derjenige. Und jetzt kommt schon mal ein so ein Ding. Ich kenne Leute, die entschuldigen sich so nebenbei und sagen, okay, da habe ich Mist gebaut, aber du hast doch dieses und jenes und solches gemacht, was ja mindestens genauso schlimm, wie noch viel schlimmer ist. Dann könnt ihr die Entschuldigung gleich stecken lassen. Vergiss es. Das heißt, zu einer Entschuldigung gehört Eye to Eye. Face to face. Wenn nicht persönlich, dann zumindest aber wirklich angucken. Ne? Über FaceTime und Co. gibt es ja alles. Und es gehört Zeit dazu.
Und es gehört nicht dazu, der Vorwurf gleich. also tut mir leid, dass ich das gemacht habe, aber schuld bist du eigentlich.
Fürchterlich, ne?
Ja, es so. Kommt nicht gut.
Und das ist auch wieder auch in der Erziehung bei Kindern, ne? Wenn man dann ein Kind entschuldigt sich meinetwegen und Oder du entschuldigst dich, weil du irgendwie missgebaut hast und dich im Verhalten deines Kindes gegenüber nicht gut verhalten hast. Und dann sagst du, aber eigentlich hast du es ja doch verdient, ne? Weil wenn ich mir überlege, wie viel Mist du schon gemacht hast und ich habe immer die Augen zugedrückt, dann kannst du das ja wenigstens auch nicht.
Ich wollte dich nicht anschreien, aber verdammt, warum liegen deine Spielsachen überall rum? Hat wunderbar hingehauen. Ja. Das ist eine ganz geradlinige Geschichte. Nur haben wir natürlich ein Problem, weil natürlich wissen das auch Menschen, die Wiederholungstäter sind. Ne? Also diesen Weg, den du eben gegangen bist, in Gedanken, haben auch viele prügelnde Partner zum Beispiel drauf. Und sagen, es tut mir so leid und ich weiß, ich habe dich verletzt, es kommt nie wieder vor und so weiter. Und dann fällst du 2-3 Mal drauf rein und das passiert immer wieder.
Ja.
Dann kannst du nicht mehr verzeihen und dann ist diese Entschuldigung auch hohl.
So.
Weil du natürlich dann erfährst, dass die Entschuldigung vielleicht in dem Moment ernst gemeint ist, aber absolut keinen Widerhall hat. Das heißt, es hat seine Psyche oder sein Inneres nicht erreicht.
Ja.
Er wünscht sich das vielleicht, aber sobald er wieder im Ausnahmezustand ist, ist er wieder da, wo er hin will. Und es gibt natürlich auch Sachen, die manche Menschen einfach nicht verzeihen können.
Ja.
Also wenn ich von vornherein klargestellt habe in einer Beziehung, wenn ich mitbekomme, dass du fremd gehst, dann sind wir hier, dann ist das Thema ganz schön
schnell durch.
Ganz schön schnell durch. Und dann kriegst du mit, dass dein Partner schon irgendwie ein ganzes Jahr eine Affäre hat und sagt, auch, das kommt nie wieder vor. Und so, dann kannst du nur sagen, willst du mich verarschen? Und dann fühlst du dich noch mehr. Dann ist eine Entschuldigung genau das Verkehrte, weil wofür willst du dich entschuldigen? Das ist keine Ad-hoc-Handlung gewesen, das ist etwas, was sehr überlegt und mit viel Energie
und mit viel Lügerei
und viel gestaltet wurde. Ja, ja. Anders sehe ich das vielleicht bei einer Betriebsfeier, wo man so betrunken ist, dass man es nicht so ganz mitkriegt.
Weihnachtsfeier.
Sowas, da kann das dann schon mal sein, dass man sagt, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Und wo man dann also wirklich dann auch sagt, es tut mir so leid, ich weiß nicht. Und da finde ich dann auch, da kann man dann auch als Gegenüber vielleicht dann auch mal so ein bisschen sich in die Situation einfinden und sagen, okay, das gucke ich mir mal näher an. Und spreche mal noch ein bisschen und so.
Überleg das nochmal.
Überleg nochmal insgesamt und so. Weil das ist doch eine Ausnahmesituation. Ja. Ich finde, bevor man eine Entschuldigung annimmt und eventuell bereit ist, darüber wegzugucken, sollte man sich auch die Umstände immer näher anhören und sich natürlich auch so ein bisschen kundig machen. Sind noch andere Leute beteiligt, vielleicht nochmal nachhorchen. Ist das eigentlich genauso? Habe ich auch mit meinem Vorwurf recht? Kommt ja auch manchmal vor, dass man jemanden etwas als Fehler an die Birne wirft, was eigentlich so gar nicht ist.
Ne? Also beide müssen bereit sein, reif sein, wirklich reif sein für so eine Entschuldigung und auch für so eine Diskussion. Ich kenne das ja aus Paarberatungen und da können solche Entschuldigungen und eingebettet in das, was du gesagt hast, können eine Beziehung durchaus auch weiterbringen. Ne? Also das mache ich jetzt nicht, man soll nicht fremdgehen und in der Hoffnung, die Beziehung wird dadurch irgendwie no. Das ist eine hochgefährliche Angelegenheit, aber mit diesem Erklären bekommen natürlich auch viel mehr wieder Insight über den anderen. Was ist das für jemand? Wie tickt der überhaupt? Und tut ihm das auch wirklich leid? Deswegen Entschuldigung, beide müssen bereit sein, reif dafür sein. Das nützt nichts, wenn du dich entschuldigst und der andere ist immer noch sofort auf Zinne und haut dir in den Kopf, am liebsten kleiner oder sonst wie was. Sollte schon ein
haut bisschen... Haut dir den Kopf kleiner, super.
Habe ich das so gesagt? Ne? Ja, es ist so. Ja, Corona, ne? Also, du musst reif dafür sein. Und dann bitte, es braucht Zeit. Erwarte nicht, wenn du dich entschuldigen willst, dass der andere gleich mit offenen Armen auf dich zukommt und sagt, wie schön und das ist toll und das ich natürlich entschuldige dich, bla bla bla. No.
Es gibt auch eben solche Sachen, die man einfach auch nicht so leicht entschuldigen kann.
Da wollte ich noch was zu sagen.
Das ist einfach so. Manche Dinge, es kommt immer darauf an, wie die beiden Personen zueinander stehen und um was es geht, aber es gibt Dinge, die manche Menschen nicht entschuldigen können.
Ja,
genau. Und ich sollte eigentlich wissen, als Partner, in welchem Gebiet oder in welchen Bereichen das so ist.
Ja, oder vielleicht habe ich den einfach noch nicht so oder die noch nicht so richtig kennengelernt und kann deswegen auch nicht vergeben. Das ist auch so eine Sache. Was du gesagt hast, muss ich nochmal drauf zurückkommen, dieses Gewalt in der Partnerschaft und dann dieses, es ist dann passiert, die Prügelei ist passiert, das blaue Auge oder Schlimmeres, der Täter, das ist ein Täter, oder eine Täterin entschuldigt sich dann und sagt, oh, mache ich nie wieder, oh je, oh je. Sagt dann aber, ganz hellhörig sein, aber ganz ehrlich, du hast mich ja auch ein bisschen provoziert, weil hättest du dieses und jenes nicht gemacht, den hätte ich ja nicht schlagen müssen.
Das muss derjenige nicht unbedingt sagen. Es gibt auch welche, die das absolut nicht tun.
Wie dem Haushalt.
Deshalb fällt es ja drauf rein.
Genau, entschuldigen und so. Dann geht
ich werde mich ändern und weinen und so.
Ja,
und du siehst diesen harten Kerl, der vor dir auf den Boden kriecht.
Oder die harte Frau.
Ja.
Und dann kommt der Moment, wo du dann als Partner sagst, ja, okay, ich liebe ihn, sie, ja. Und ich weiß ja, dass er, sie wirklich ein guter Mensch drin ist und ich liebe und ich mache und tue.
Und ich weiß auch, wo es herkommt, aus der Kindheit oder sowas. Also
so
Verständnis
ganz
auch.
Viel. Und dann kommt die nächste Situation, es baut sich wieder die Spannung auf, es kommt wieder zum Schlag oder zu Schlimmeren und es beginnt der Teufelskreis von vorn. Und da, Leute, jetzt ganz klar, no. aussteigen aus diesem Teufelskreis. Es gibt, deswegen gibt es leider viel zu wenig, aber es gibt Frauenhäuser, die genau aus den Gründen Frauen und Kindern den Schutz bieten. Männerhäuser gibt es eher weniger, aus gutem Grund. Die meisten Täter sind nun mal auch Männer. Und da wirklich dann aussteigen, so.
Psychologische ist aber teilweise extrem schwer.
Weiß ich, und da macht man sich dann auch, und dann da sind dann auch Anwälte und Psychologen dann manchmal zu Recht auch verzweifelt, weil die sehen das und sie merken, sie entgleitet wieder und geht doch wieder zurück zu den Typen, doch wieder zurück. Und das hat so viele verschiedene Ursachen, da kommst du ohne eine intensive psychotherapeutische Behandlung einfach nicht raus. Nur für euch, oder auch wenn ihr seht, dass jemand betroffen ist, redet da wirklich Klartext und holt auch Hilfe, gerade wenn Kinder dabei sind. Es tut mir leid, da ist dann auch das, gerade bei Kleinkindern, da ist dann auch das Jugendamt für zuständig und dann macht ihr eine Meldung. Macht das, wirklich.
Das Problem ist ja oftmals, dass es so lange auch hingenommen wird, wie die Kinder nicht angetastet werden. Die meisten gerade Frauen, die geschlagen werden, in dem Moment richtig aufwachen, wenn es den Kindern an den Hals geht. Und dass sie dann anfangen. Aber das ist ja eine unglaubliche Abhängigkeit.
Ja, und das hat viele alte Wurzeln.
Alte Wurzeln. Ja. Das hat auch so eine verquere, manchmal, nicht immer, aber manchmal auch so eine verquere Ansicht von Liebe. So, wenn er sich so aufregt und so weiter. Und wenn er dann weint und hat mich wieder im Arm und so, er liebt mich doch und das sagt er doch. Und er kämpft so. Mhm. Und dann kommt wieder dieser Moment des, ne?
Ja.
Des Nachgebens und das ist ein Teufelskreis. Und aus und dieser psychischen Abhängigkeit rauszukommen, ist extremst schwierig.
Ohne
das
Hilfe.
Kann sich ein Außenstehender kaum vorstellen, weil die meisten sagen, wieso verlässt sie ihn nicht? Ja. Wieso verlässt er sie nicht?
Ja, das hat schon seinen Grund.
Ja, das hat seine Gründe, das ist extrem schwer.
Und ich kenne genügend Frauen, die leider Gottes auch Gewalt in der eigenen Kindheit erfahren haben und eigentlich die Szenerie, die sie selbst erfahren haben und nie wieder erfahren wollten, denn wieder inszenieren. Mhm. Auch häufig unbewusst und gar nicht so gezielt, sondern die stellen dann da wieder irgendwie so rein und sind es gewohnt, so traurig das so ist, sind es gewohnt, auch geschlagen zu werden. Die können zum Teil auch aufrichtige Liebe haben, die Schwierigkeiten, die anzunehmen. Auch wieder ein Thema für
sich. Und das Perverse in der ganzen Geschichte ist, das, was man kennt, gibt einem Sicherheit. Mhm. Das heißt, dieses extrem perverse Gefühl, der so eine schlagende Verbindung hat, dann wirklich ein Sicherheitsfaktor, weil da weißt du, was dich erwartet.
Ja.
Das ist so furchtbar eigentlich.
Weil du hast ja drin.
Tut mir in der Seele weh.
Mir auch. Und du hast ja drin das Gefühl, ja, du hast es ja verdient.
Ja.
Na, du bist ein Mensch, der eben nicht liebenswert ist. Und da sind Schläge schon fast noch besser als so überhaupt gar nichts. Ah, Leute. Also da ist Entschuldigung ganz klar eine Hohl. Das ist ein Beispiel, wie Entschuldigung überhaupt nicht funktioniert. Da ist Entschuldigung hohl. Überhaupt, jetzt mal auch bei weniger dramatischen Fällen. Okay, ich rempel jemanden an in der Bahn und sage dann Entschuldigung, gut. Das sollte dann auch in solchen Situationen reichen. Du musst ja jetzt nicht zu Kreuze kriegen und sagen, oh Gott.
Genau, aber es wäre toll, wenn du dann sagst, oh Mensch, das tut mir leid.
So, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu und den anderen angucken und das wahrnehmen.
Und ich möchte nicht, dass mich jemand anredet, hey, Alter, schieb doch deinen Arsch aus dem Weg. Alles klar. Nein, möchte ich nicht erleben. Ich finde eine Entschuldigung ganz nett.
Genau. Und Entschuldigung ist auch mehr als eben nur, es tut mir leid. Das kannst du machen so, es tut mir leid, wenn du jemanden irgendwie einen Kaffee über die Hose gegossen ist. Ja, aber das Entschuldigen ist eben, kann im besten Fall eine Beziehung voranbringen. Und das ist eben die Sache. Es ist eine ganz feinfühlige Angelegenheit. Das heißt, ich habe schon gesagt, ich lege sozusagen das jetzt in deine Hände, was du mit meiner Entschuldigung machst. Ich mache mich da seelisch nackig sozusagen. Und das kriegt man hin.
Und deshalb finde ich das, wie es heute läuft, eben nicht so gut. Wenn du zum Beispiel am Telefon mit Behörden oder mit so einem Callcenter oder mit einer Firma zu tun hast, dass du oft dann nicht hörst, ach, das tut mir leid, dass meine Kollegin hat das irgendwie vielleicht falsch verstanden. Sorry. Ne? Sondern da kommt dann höchstens irgendwie, ja, ich bin dafür nicht zuständig. Da ist man schon tierisch abgenervt.
Ja.
und denkt, warum könnt ihr euch eigentlich nicht entschuldigen?
Ja. Ja.
Warum? Oder du kriegst eben wirklich dieses kurze, knappe, was ich auch ziemlich blöd finde, sorry.
Hm. So. Aber das ist denn so ein sorry, weißt du, das ist so dieses, stell dich nicht so an.
Ja, so.
Na, und ich habe Wichtigeres zu tun. Also das ist so, ja.
So im Abgang, ne?
So im Abgang. Und das ist so, bah.
Ja, das kann man das machen, wenn ich durch die Tür düse bei Aldi und mir kommt jemand entgegen und ich habe das Gefühl, die habe ich noch ein bisschen mitgenommen und ich bin sehr in Eile, dass ich dann vielleicht zurückgucke und so, sorry. Mhm. So, okay.
Aber selbst da, also
selbst Leute, da finde ich es
und selbst da, und du bist ja nun, Andi, ja so ein unglaublich kommunikativer Mensch. Also du, ich weiß, das ist Jahre her, da hast du mal, wir waren da beim Aldi und du hast mit dem Wagen irgendwie eine Flasche umge... Ich glaube, eine Wodkaflasche
war das. Ach, ich bin die ersten Male ohne Rollator dann unterwegs gewesen nach der ersten großen OP vor 6-7 Jahren und bin ohne Rollator und mit dem Einkaufswagen anstelle des Rollators und war natürlich in der Feinmotorik ganz vorn. Und habe dann, da die Flaschen so unten standen, habe ich das nicht so mitgekriegt und habe mit dem Wagen, der unten ja so eine Umrandung hat irgendwie, bin ich da in so eine Wodkaflasche gerammelt.
Ja. Mann, hat der Laden gestunken.
Oh,
und
ja.
Das war es noch, das war dir so peinlich.
Oh.
Hat sich tausendmal entschuldigt und der Verkäufer, der war ganz lieb. Und das passiert den 100.000 Mal am Tag bestimmt. Und das ist auch mit drin. Und du wolltest auch die Flasche bezahlen.
Ja, selbstverständlich.
Und dies und das.
Ich habe mich entschuldigt, weil ich nicht in der Lage war, das auch zusammenzunehmen. Und ich habe dann gleich anderen gesagt, Vorsicht, hier liegen Scherben. Ich wollte ja nicht, dass vielleicht noch jemand reintritt oder ein Kind womöglich oder sowas.
Ja.
Und der kam gleich mit Wischeimer und so. Und ich fand das nicht gut, dass ich jemandem Arbeit mache in dieser Form.
Ja.
Dass er für mich den Dreck wegmachen muss. Da habe ich, das finde ich einfach nicht gut. Aber ich hätte es auch nicht gekonnt. Und diese Hilflosigkeit, die fand ich total blöd.
Aber das bist du, ne? Und für den, ich stand ja so daneben und ich habe den beobachtet und er hat sich auf der einen Seite gefreut, hat dann aber auch irgendwie innen drin gesagt, so jetzt reißt aber auch, jetzt so gut. Also ich jetzt habe immer meine Arbeit hier machen und jetzt ist gut. Aber so bist du eben. Aber Annika denkt eben sowieso mehr an andere als an sich selbst. Das ist so.
Nur
du denkst auch mal an dich.
Ja.
Zum Beispiel, wenn es um Zimtsterne. Leute, wir haben ja, ich mache mal einen kurzen Sprung, ne? Unsere Christine, unsere Freundin und Assistentin hat ja nun Zimtsterne gebacken, ohne Ende.
Sie hat Zimtmanis gebacken,
Leute. Und ich habe jetzt hier gerade einen Zimtsterne.
Zimtmanis.
Annika, komm, ich gebe einen aus. Möchtest du einen Zimtmanni oder einen halben Zimtmanni? Ich mach mal. So, ihr hört es. Oh. Der Guss ist so knackig, der knackt richtig.
Oh, danke. Das ist wie Zimtsterne oder in dem Fall Zimtmannis. Kleine Rattenköpfe.
Die Annika dann nachher noch zeichnet, also einmal koloriert sozusagen. Und das verraten wir jetzt nicht, aber doch, wenn man einen Stoffmani beim Mani-Shop kauft, dann kriegt man so einen Zimtstern mit dazu.
Und eine kleine Backform, so einen Keksausstecher in Mani-Form.
Und alle, die wir lieb haben, kriegen auch sowas.
Und das ist so, und dieser Teich und so, das ist so lecker.
Dann haben wir das Problem, wir wollen ja noch, wir können ja alle selbst füttern, ne?
Sie hat Freitag gebacken, wir haben auch schon kräftig eingepackt. Müssen heute nicht, aber wenn wir die alle selber fressen, dann muss die Mutter schon wieder backen.
Entschuldigung. Kann man das entschuldigen? Ja, ne? Entschuldigung, dass wir so verfressen sind, aber die schmecken
Entschuldigung,
aber so
du hast
ja
selber Schuld, Christine. Die Dinger schmecken leider gut.
Genau, das wäre doch eine gute Entschuldigung.
Die sind ganz weich.
Ja.
Und wie ein guter Zimtstern sein muss, so ein bisschen matschig.
Aber hat auch so ein bisschen Haselnuss in sich, ne?
Wir haben das ja ausprobiert. Wir haben das mit ganz Mandel und dann so ein bisschen Haselnuss. Und ich finde, die mit ein bisschen Haselnuss noch leckerer, die kriegen so ein kleines, nussiges Aroma.
Und kennt ihr das, wenn dann die ganze Wohnung so danach riecht?
Och,
so,
krass.
Man muss ja dann nochmal probieren. Und jetzt habe ich noch einen schwedischen Glühwein aufgetan. Also richtig, so richtigen
Glöck.
Aus Schweden.
Richtig toll. Der in Schweden auch am meisten getrunken wird.
Genau. Das und den süßlich. Zusammen mit dem so. Ich glaube, wir schweifen wieder ab. Ne?
Ja. Ja, schon wieder.
So, schon wieder.
Muss ich entschuldigen.
Ja, Entschuldigung, dass ich abgeschweift bin.
Dass du abgeschwiffen bist.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier abgeschwiffen? So, ihr Süßen, wir haben trotzdem, wir haben den zweiten Advent, ne? Haben wir den zweiten Advent?
Ja.
Also wie immer, ne? Wir freuen uns erstmal, dass ihr dann wieder zuhört und wir freuen uns, dass ihr auch wieder eure Gedanken dazu macht, zu dem entschuldigen und schreibt uns gerne. Das wäre richtig gut.
Und überlegt mal, ob ihr nicht mal so ein Projekt macht, dass ihr euch mal generell bei jemandem entschuldigen wollt.
Ja.
Für etwas, was ihr mal so gemacht habt und was euch so ein bisschen auf der Seele liegt und wo ihr denkt, ja, hätte ich mich längst schon mal melden sollen und mich entschuldigen sollen, das war echt nicht gut, was ich da gemacht habe. Oder wartet ihr eigentlich jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auf eine Entschuldigung von jemand anderem?
Was ihr klären mögt, dann wäre das auch recht mutig, dass man auch dafür ist, die Vorweihnachtszeit gar nicht so verkehrt, bei Glühwein und Zimtstern zu sagen, und ich muss noch mal eine Sache mit dir klären, weil das liegt mir auf der Seele.
Und jetzt ist die Zeit, wo man so ein bisschen für sich ist und ich habe so abends mit meinem Tee gesessen oder mit meinem Glühwein und habe so überlegt und habe gedacht, nein, also irgendwie möchte ich da mal ran.
Genau. Und dann denkt ihr bitte dran, es geht um das Verhalten, was jemand gemacht hat, nicht um ihn als Person. Also wenn er sich schäbig euch gegenüber verhalten hat, dieser Mensch, dann hau raus, aber beschreibt es. Ihr werdet nicht glauben, aber es ist so, viele Menschen merken gar nicht, wie sie euch verletzt haben. Kriegen die gar nicht mit. Irgendwie mit dem Gedanken irgendwo anders. Und wissen gar nicht, dass ihr so drunter leidet. Und dann wäre es doch mal an der Zeit, ihnen das klar zu machen.
Auch wenn das in der Formulierung daneben gegangen ist. Du bist, kommt ja gerne mal. Ne? Du bist ja so eine, was weiß ich.
Und warst schon immer so und wirst auch immer so sein.
Ja, dann anstatt kannst zu sagen, ich fand nicht gut, was du gemacht hast.
Ja, erinnerst du dich dann.
Ja, und hast du das und das gesagt, fand ich nicht gut. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Oh ja.
Ob ich zu dir sage, du bist aber, oder du hast was gesagt. Also,
weil es zeigt letztendlich auch wieder so ein Beziehungsangebot. Das heißt ja auch, du bist mir wichtig. Ne? Ich möchte mit dir auch weiterhin irgendwie gut klarkommen. Und ich möchte, dass dieser Schatten durch dein Verhalten, was du gemacht hast, ich möchte, dass der nicht mehr da ist. Weil jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich automatisch wieder an dieses und jenes denken. Und das will ich nicht. Also lass uns das mal klären. Bist du dazu auch bereit? Und dann kann der andere sagen, so war das ja, stimmt überhaupt. Und Leute, und mit jedem Glühwein wird das dann besser.
Oder, und auch dazu stehe ich, weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt manchmal so Sachen, wo man überlegt und sagt sich, nee, also die Aktion fand ich irgendwie so Mist, so doof. Eigentlich möchte ich den Kontakt nicht wieder aufleben lassen. Dann ist das auch mein gutes Recht, das so zu tun.
Das ist immer dein Recht. Ja? Dann gibt es immer so die zwei Möglichkeiten. Willst du es ausschleichen lassen? Das ist der eher feigere Weg, sage ich mal. Aber auch ein natürlicherer Weg. Weil manchmal gehen die Lebenswege auseinander. Ne?
Ja, aber wenn ich von der anderen Seite auch keine Bemühungen sehe, dann ruft das ja wohl auf Gegenseitigkeit.
Dann ist es so, dann tschüss. Oder aber ich möchte wirklich mit dem oder mit derjenigen nochmal richtig Klartext reden und dann machen wir den Sack zu und dann war's.
Ja, und du merkst das ja, wenn du dann Kontakt suchst und da sagst, Mensch, das finde ich so toll, dass du dich meldest. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe immer überlegt, wie mache ich das? Schon 5 Briefe angefangen und das war Müll. Wie mache ich das? Und dann merkst du auch, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Aber wenn du dann schon wieder merkst, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit und so, dann alles klar.
Okay, dann ist es auch eine Entscheidung. Aber dieses so Sachen, unerledigte Sachen mit sich rumschleppen und ich glaube gerade so zu diesen Feiertagen und zu Winterzeiten, wo man doch mehr Zeit zum Denken hat und die ja nun doch sehr gefühlszuselig sind, da kann das hochkommen und das ist eine gute Zeit, Sachen zu klären, um dann ins neue Jahr vielleicht mit ein bisschen weniger Gepäck zu starten.
Nee, das geht nicht. Bei den vielen Zimtstern. Ich habe schon wieder 5 Kilo mehr Gepäck.
Noch, ich auch. Oh, guck mal, hier sind noch kleine. Das sind 2 kleine. Das sind doch. Das ist nur noch 2 kleine Sterne. Willst du noch einen Stern haben?
Nee, nein, ich will keinen Stern.
Der Stern.
Ich freue mich jetzt auf ein richtiges Frühstück noch.
Ja, machen wir. Ich kann ja mit dem Stern frühstücken, ne?
Ja.
Okay. Ja. So, ihr Lieben, es war uns ein Vergnügen.
Ich habe nicht gehustet, ist das nicht toll?
Also,
ich habe aber auch die ganze Zeit Tee getrunken. Aber
ja, ist auch gut.
Das hilft.
Ja, und eure Genesungswünsche Wünsche
danke,
haben auch geholfen. Ja.
Danke, danke.
Für die
danke.
Vielen Bildchen und so.
Ja.
Das hilft alles.
Das finde ich so reizend.
Mhm.
Aber wir hatten hier wirklich dieses Rote Kreuz an der Tür.
Ja, ja.
Wir beide.
Ja,
wir haben hier geröchelt und gehustet und uns ging es beiden richtig schlecht.
Ja.
Und ich glaube, das ging Land auf Land unter den so vielen Menschen so richtig schlecht. Ja. Also ich habe überall gehört, erkältet, Corona. Ganz, ganz übel.
Deswegen bleibt ihr bitte gesund.
Ja. Und erholt euch richtig.
Mhm.
Das hat die Ärztin Tilly nochmal gesagt.
Ja.
Bitte nicht sofort wieder losstürmen.
Nein.
Richtig auskurieren.
Ja, mach ich auch. Okay.
Ne?
Aber sofern wir weiterhin so gesund, wie es jetzt ist, hören wir uns auch nächsten Sonntag nochmal wieder.
Ja.
Das ist schon der dritte Advent.
Der dritte Advents, ne? Mhm. Wenn es wieder heißt.
Psychologen beim Zimtsterne futtern.
Beim Zimtsterne futtern, ja. Genau. Mhm. Psychologen zu Weihnachten, ne?
Ja. Oh, ich darf wieder Weihnachtsmann spielen, aber das erzähle ich später.
Das wird wieder so niedlich.
Na toll.
Letztes Mal ist er mit dem Sack in der Tür stecken geblieben.
Ja, Mensch.
Wir
haben da einen ganzen Kaufmannsladen reingetan. Okay, das ist eine andere Geschichte.
Das war unheimlich komisch. Ja. Also in diesem Sinne, ihr Lieben.
Ihr macht es gut und wir freuen uns auf euch.
Ja, bis nächste Woche. Bis
tschüss.